District of Columbia Police Department. Leitstelle. Washington, D.C. Im Headset der Disponentin Carla Haskell vom D.C. Police Department knisterte es.
Hier Officer 2026 mit einem Lagebericht. Im Süden nichts Neues.
Als sie Frankie Grahams Stimme hörte, begann Carlas Wangen zu glühen.
»Namen Frankie. Verstanden.«
Sie bemühte sich, möglichst unverkrampft zu klingen. Allerdings hatten sie sich in letzter Zeit immer häufiger unterhalten, während Frankie zu Fuß auf Streife gewesen war. Offiziell mussten sich die Streifenpolizisten lediglich einmal zur Hälfte ihrer Schicht in der Zentrale melden, aber Frankie ließ neuerdings deutlich öfter von sich hören. In der Nacht zuvor hatte er die Funkverbindung praktisch die ganze Zeit über aufrechterhalten, und sie hatten stundenlang geredet, sofern Carla nicht gerade auf Meldungen der anderen Kollegen reagieren musste. Sie hörte das gedämpfte Geräusch seiner Schritte und seinen leicht keuchenden Atem. Ende Dezember abends auf Streife unterwegs zu sein, war selbst bei gutem Wetter ein hartes Los, und es hatte den ganzen Tag über immer wieder geschneit. Carla warf einen Blick auf die Uhr. Noch nicht mal 9:30. Frankie stand eine lange, kalte Nacht bevor.
»Hier draußen friert man sich echt die Eier ab!«
Er hielt inne.
»Ich meine, Entschuldigung für meine ordinäre Ausdrucksweise.«
Sie lachte atemlos.
»Ach, Frankie, ich arbeite seit 19 Jahren hier in der Leitstelle. In meiner Welt gelten Eier nicht als ordinär.«
Er lachte.
»Na, Gott sei Dank. Warte mal, ich glaube, da drüben ist ein Sprayer.«
»Wo bist du denn gerade?« fragte Carla, nun wieder ganz auf ihre Arbeit fokussiert.
»Ecke Constitution Avenue und 22nd. Sieht so aus, als wäre er dabei, das Einstein-Denkmal zu verunstalten. Ich verjage ihn schnell. Kannst du kurz dranbleiben? Ich möchte dich nämlich gerne was fragen.«
»Ich gehe nirgendwo hin.«
Carla war froh, dass er nicht sehen konnte, wie ihr abermals die Röte ins Gesicht gestiegen war. Frankie war kein Patrick Swayze, aber er hatte ein tolles Lächeln und galt auf dem Revier als durch und durch anständiger Kerl. Außerdem hatte Carla seit Jahren kein Date mehr gehabt.
»Hey, Freundchen!«
hörte sie Frankie rufen. Es folgte eine längere Stille, dann ein scharfes Atemholen.
»Was zum...«
stieß Frankie hervor. Carla nahm die Angst in seiner Stimme wahr. Im nächsten Moment ließ das scharfe Krachen eines Schusses sie zusammenfahren. Frankie stieß einen derart markerschütternden Schrei aus, dass sich die Härchen an ihren Armen aufstellten.
»Frankie! Frankie!«
schrie sie in ihr Headset. Ein dumpfer Aufprall, gefolgt von einem rauen Schmerzenslaut. Carla stockte der Atem. Gelähmt vor Entsetzen und mit wild klopfendem Herzen lauschte sie auf das nasse, gequälte Röcheln, das aus der Leitung kam. Nach einigen schier unerträglichen Sekunden des Schweigens hörte sie jemanden weit entfernt ein Lied singen. Der leise, misstönende Gesang jagte ihr einen Schauer über den Rücken.
»Notfall! Brauche sofortige Unterstützung! Officer verletzt!«
brüllte sie. Zur selben Zeit wurde es still in Frankies Funkgerät. Vorlesungssaal der Georgetown University, Georgetown, D.C. FBI Senior Special Agent Sayer Altair warf einen Blick auf die Uhr an der hinteren Wand des Vorlesungssaals. Ihr Vortrag war seit ziemlich genau 30 Minuten vorbei, und die Studenten stellten immer noch Fragen. Sie deutete auf einen jungen Mann in der ersten Reihe, der ungestüm mit dem Arm in der Luft herumwedelte.
»Agent, Doktor?«
Er brach ab und errötete.
»Suchen Sie sich was aus.«
Sayer versuchte zu lächeln, doch wahrscheinlich sah es eher so aus, als würde sie die Zähne blecken. Als Gefallen für ihren ehemaligen Mentor hatte sie sich bereit erklärt, an der Fakultät für Neurologie der Georgetown University einen Vortrag zu halten. Allerdings hatte sie nicht mit der Flut an Fragen gerechnet. Als Neurowissenschaftlerin, die im Nationalen Zentrum für die Analyse von Gewaltverbrechen des FBI die Gehirnstrukturen von Serienmördern erforschte, war Sayer offenbar wesentlich interessanter als die meisten anderen Gastdozenten.
»Sie meinten vorhin, Sie hätten bei den Gehirnen von Serienmördern zahlreiche Abweichungen festgestellt,«
sagte der Student.
Zahlreiche Defizite, ja.
Er warf einen Blick in seine Aufzeichnungen.
Sie haben weniger graue Substanz im limbischen System, unterdurchschnittlich entwickelte Amygdalae und eine verringerte Aktivität des ventromedialen präfrontalen Kortex. Meine Frage ist nun, finden Sie, wir sollten schon Kinder systematisch auf diese Marker hin untersuchen?
Sayer blinzelte. Es war eine gute, aber zugleich auch schreckliche Frage. Sie holte Tiefluft.
Und was macht man dann mit einem Kind, das ein psychopathisches Gehirn aufweist? Die Antwort lautet, nichts. Obschon die Gehirnstruktur unser Verhalten maßgeblich beeinflusst, kann man durchaus eine psychopathische Veranlagung haben, ohne gleich ein Serienmörder zu sein. Solche Leute werden vermutlich nie einen Preis für Menschenfreundlichkeit gewinnen. Aber statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem solchen Kind später mal ein Chirurg oder ein erfolgreicher Politiker wird, deutlich höher, als dass es eine Laufbahn als Serienkiller einschlägt.
Ein Murmeln ging durch den Saal.
Sayer fuhr fort. Im Rahmen meines laufenden Projekts interviewe ich Menschen, die ich als prosoziale Psychopathen bezeichne. Menschen mit psychopathischen Eigenschaften, denen es jedoch gelingt, ihren Narzissmus, ihren Mangel an Empathie und ihre ungewöhnlich stark ausgeprägte Gemütsruhe im Rahmen von erfolgreichen Karrieren als Firmenchefs, Anwälte, Polizisten oder Ärzte zu kanalisieren. Es gibt Millionen von Menschen, die man im Sinne der Psychopathie-Checkliste als Psychopathen klassifizieren würde und die nie eine Straftat begangen haben.
Sie blickte ins Halbdunkel des Auditoriums. Sie hätte das Thema noch weiter ausführen können, doch sie wusste, dass zu Hause ein Festmahl auf sie wartete. Ihre erwachsene Adoptivtochter Adi wollte am darauffolgenden Tag nach Stanford fliegen, um sich die Uni anzuschauen, und Tino, ihr Nachbar und Mitbesitzer ihres Hundes, hatte gerade zusammen mit besagtem Hund erfolgreich eine Ausbildung zur tiergestützten Therapie absolviert. Sayer freute sich schon auf ein Bier und ein leckeres Essen im Kreis ihrer Familie.
»Ich beantworte noch eine Frage, dann müssen wir leider zum Ende kommen«, verkündete sie.
Ein Dutzend Hände schnellte in die Luft. Sayer nahm eine unscheinbar aussehende junge Frau in der hintersten Reihe dran.
»Sie haben ja schon mit Hunderten von Psychopathen gearbeitet. Was war das verstörendste Interview, das Sie jemals geführt haben?«
Ein unwillkürlicher Schauer ließ die Härchen auf Sayers Armen zu Berge stehen. Ihr war sofort Studienteilnehmer 37 in den Sinn gekommen.
»Interessant, dass diese Frage gerade jetzt kommt. Wie es der Zufall will, hatte ich mein ungewöhnlichstes und auch beunruhigendstes Interview mit einem meiner nicht-kriminellen Psychopathen.«
Sayer machte eine Pause, weil sie erst überlegen musste. Sie wollte mit ihrer Antwort keine Vertraulichkeitsvereinbarungen verletzen.
»Es war ein Studienteilnehmer, der auf der Psychopathie-Checkliste die volle Punktzahl erreicht hat. Nicht mal der schlimmste Killer, dem ich jemals begegnet bin, hat dieses zweifelhafte Kunststück fertiggebracht.« »Ihr unheimlichstes Interview war also nicht mit einem Mörder?«
hakte die junge Frau nach.
»Das ist richtig. Die Mörder, mit denen ich im Rahmen meiner Forschungsarbeit gesprochen habe, waren im Großen und Ganzen nicht übermäßig intelligent und neigten zu überhöhter Selbstwahrnehmung. Damit wir uns ganz klar verstehen, diese Leute sind Monster, die unzählige Menschenleben auf dem Gewissen haben, und trotzdem erregen sie meistens eher Mitleid als Furcht. Dieser andere Studienteilnehmer hingegen war...«
Sayer hatte Mühe, die richtigen Worte zu finden, um ihre Gespräche mit 37 zu beschreiben.
»Bei ihm lief es mir kalt den Rücken hinunter.« »Und Sie wissen nicht mal, wer er ist?«
rief ein Student dazwischen.
»Richtig. Ich garantiere all meinen Studienteilnehmern absolute Anonymität. Viele von ihnen wären sonst gar nicht bereit, mit mir zu sprechen«, erklärte Sayer. »Wobei Psychopathen oft eine Tendenz zur Selbstüberhöhung haben. Deshalb waren viele von ihnen ganz wild darauf, mir von sich zu erzählen. Dieser spezielle Teilnehmer allerdings legt sehr großen Wert darauf, unerkannt zu bleiben.«
Sayer erwähnte nicht, dass Studienteilnehmer 37 im Laufe ihrer Interviews ein geradezu krankhaftes Interesse an ihrem Leben und ihrer Karriere entwickelt hatte. Es musste sich um jemanden handeln, der in DC über ausgezeichnete Kontakte verfügte, womöglich sogar bis in die oberen Ränge der NSA hinein.